Ja, dieses Lied ist schon ein Gebet, ne? Gottes Name ist groß, wir preisen seinen Namen. Tja, als ich das letzte Mal hier gestanden habe, seitdem ist einiges passiert. Jemand hat mal zu mir gesagt, Nils, du musst ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Und das passiert jetzt gewaltvoll, sehr gewaltvoll. Nicht nur territorial, auch innerlich. Also es sind wirklich viele Sachen geschehen. Ich war für eine Woche in Israel, wie ihr wisst. Es hat sich gedanklich doch etwas bewegt. Also ich bin mit Situationen konfrontiert gewesen, die ich vorher gar nicht abschätzen konnte. Ich bin recht blauäugig losgefahren, habe gedacht, naja, mit Uwe, wir pflanzen da einen Baum, und auf einmal war das der Holocaust-Gedenktag. Das wusste ich vorher nicht. Und dann stehe ich da auf einmal, der kleine Nils aus Bützow steht da als Deutscher. Und die anderen wussten nicht, dass ich der kleine Nils aus Bützow bin. Ich stand da für sie als Deutscher. Also mir ist da bei diesem Besuch deutlich geworden, auch dass unser Schicksal als Christen untrennbar mit dem Volk Gottes, mit Israel verbunden ist. Und es ist Gottes Augapfel. Und was auch gerade die Deutschen getan haben, ist nicht einfach vergessen. Und das Gute, das Gerechte an Gott ist, dass jeder neu selbst die Chance hat zu entscheiden, wo er steht. Dass es keine Kollektivbestrafung gibt, dass alle Deutschen auf einmal verdammt sind, sondern jeder entscheidet selber, wo er steht. Und das misst sich auch ein Stück am Volk Gottes und natürlich an Gott selbst. Dann waren wir vor 14 Tagen zur Ordination von Arno Pöker. Also ich muss sagen, es war eine sehr beeindruckende Angelegenheit für mich. Ich hätte das zum Ende hin unterschreiben können. Und auch dort, auch inhaltlich muss ich sagen, sie haben großen Wert darauf gelegt, also auch in der Vereidigung. Arno Pöker war mal Oberbürgermeister in Rostock, wer es nicht weiß. Und ist jetzt Prediger im Ehrenamt. Also ich sag mal, er darf, obwohl er nicht Theologie studiert hat, er hat eine Schulung besucht, darf er da in der Kirche jetzt predigen. Das ist bei uns ein bisschen leichter, deswegen darf ich hier stehen. Und sie haben viel Wert auf Inhalt gelegt. Und er hat sich auch zu den Inhalten des Heidelberger Katechismus bekannt. Und wie ihr wisst, ne, hat mir den... Schon Pastor Gabriel, die Grüße haben wir erst gehört, schon Pastor Gabriel hat mir den vor vielen, vielen Jahren nahegebracht. Das ist kein Bibelersatzbuch, ne, habe ich auch schon mal gesagt. Es dient dazu, Fragen, die sich in unserem Leben stellen, zum Verständnis der Bibel, anhand der Bibel zu erläutern. Es hilft uns, die richtigen Textstellen zu finden. Ne, ich muss nicht 1. Mose lesen, wenn ich was ganz anderes wissen will, ne? Also nur, um so ein bisschen zu navigieren in der Bibel. Dazu ist das gut. Der Katechismus wird ja dieses Jahr 450 Jahre alt. Und Frau Oberlin erzählte mir letztens, dass es eine Ausstellung geben wird dieses Jahr im Rathaus wohl. Also wenn das soweit ist, das denke ich mal, ist sehr interessant. Wir haben das letzte Mal, als ich hier stand, die Frage behandelt, hat Gott irgendwas falsch gemacht? Wir kennen den Schöpfungsbericht, alles war sehr gut. Gott schuf und es war sehr gut. Und wenn wir jetzt in die Welt gucken, das ist sehr gut, dazu muss man gar nicht so doll gucken können, das ist sehr gut. Einmal Nachrichten gucken reicht, wir wissen, es ist nicht sehr gut. Sünde, Bosheit, Krankheit, Tod, die Welt ist voll davon. Und wir haben in aller Deutlichkeit, man kommt nicht dran vorbei, den Sündenfall behandelt, wo der Mensch sich bewusst dagegen entschieden hat, Gott zu gehorchen. Damit ging es los. Damit ging es los. Wenn der Mensch sich entscheidet, Gott nicht zu gehorchen, dann kommt das bzw. der Böse ins Leben hinein. Und Das hat, wie wir auch festgestellt haben, gewaltige Folgen gehabt in der Geschichte. Die Menschen wurden rausgeworfen aus dem Paradies, die ersten Tiere starben. Die ganze Schöpfung wurde umgestaltet. Das Fressen und gefressen werden, dieses System, das gab es vorher nicht. Alle Tiere fraßen Grünzeug. Die Menschen aßen Früchte. Es wurden keine Tiere getötet. Der Löwe sah nicht aus wie der Löwe heute. Das ist alles Folge des Sündenfalls. Und dann geht diese Geschichte weiter. Gott wirft uns raus aus dem Paradies, uns Menschen, aber schon mit der Option der Hoffnung. Schon mit der Option der Hoffnung. Und diese gefallenen Menschen, diese ungehorsamen Menschen sitzen jetzt auf dieser gefallenen Welt. Und da schließt sich die Frage 8 aus dem Katechismus an. Sind wir aber so böse und verkehrt, dass wir ganz und gar unfähig sind zu irgendeinem Guten und geneigt zu allem Bösen? Oh, ist das eine harte Frage, ne? Sind wir total verkehrt? Ist nichts Gutes drin? Also wenn wir jetzt mal so Menschen uns angucken, würde man doch nie sagen, der ist nur verkehrt. Der tut doch auch mal was Gutes. Also wo ist eigentlich das Problem? Also es gibt ja auch Menschen, die nicht an Jesus glauben, die auch zu Weihnachten was spenden und die auch dem Nachbarkind das Fahrrad aufpumpen oder was weiß ich und nicht fremdgehen und nicht klauen. Gibt es ja auch. Das Problem ist die Gottlosigkeit. Von Gott getrennt sein. Das ist das Problem. Wer gottlos ist, der ist Gott tatsächlich los. Und wenn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und ich bin ihn los, ja, wohin soll denn mein Weg gehen? Der Katechismus beantwortet die Frage, ob wir denn nun so böse und verkehrt sind, dass wir ganz und gar unfähig sind zu irgendeinem Guten und geneigt zu allem Bösen, beantwortet der Katechismus mit Ja. Es sei denn, dass wir durch den Geist Gottes wiedergeboren werden. Zuerst einmal steht da Ja. Im Jesaja 53, Vers 6 steht, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Das ist ein typisch menschliches Verhalten. Jeder sieht auf seinen Weg. Also dieses Wort Selbstverwirklichung, ich mag es eigentlich nicht mehr hören. Wenn man tiefer darüber nachdenkt, was es bedeutet, ich mache, was ich will und will nicht hören auf das, was Gott mir zu sagen hat. Ich muss das und das haben, ich muss, ich muss, ich muss, immer ich muss. Im 1. Mose 6, kurz vor dem Sündenfall, Verse 5 und 6 steht, als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Gott hat uns Menschen wunderbar gemacht. Sie entscheiden sich, ihm nicht zu gehorchen, müssen die Konsequenzen tragen, werden rausgeworfen aus dem Paradies, weil Sünde und Zusammensein, Nahesein bei Gott nicht funktioniert. Man kann Gott nicht in Sünde nahen. Sie werden also rausgeworfen und tun sie Buße, Umkehr? Nein, es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Wir kennen das, was in der Bibel geschrieben steht und das reut Gott. Und gibt es da eine generelle Verurteilung von allen? Nein, Gott sei Dank nicht. Er guckt ganz genau, wer denn doch gehorsam sein will. Und dann beginnt dieser Neuanfang mit Noah und seiner Familie. Also wenn man sich das versucht, prozentual vorzustellen, was da passiert ist, ich weiß nicht, wie groß die Menschheit damals war, aber es war eine sehr kleine Schar, die übrig blieb. Eine sehr kleine Schar. Und das Kriterium für das Überleben war Gott gehorsam sein. Können sich von Gott getrennte Menschen selber retten? Die Antwort ist ganz leicht, nein, natürlich nicht. Also wenn wir die Maßstäbe der Bibel ansetzen, natürlich nicht. Menschliches Gutsein reicht nicht aus, wenn es denn ohne Gott passiert. Also das ist eine Sache, die wir uns wirklich mal verinnerlichen müssen, weil wir diesen Hang haben wir alle ein wenig, dass wir versuchen, uns auch Gottes Güte und Gnade ein Stück zu erkaufen. Das ist ein natürlicher Zug, den auch ich in mir habe. Der, wenn ich ins Portemonnaie greife am Sonntag, denke ich das ein Stück. Wenn ich Zeit opfere, denke ich das ein Stück. Also ich bin nicht frei davon. Und doch ist es einfach nur Gottes Barmherzigkeit. Das, was er getan hat. Und ich darf aus Dankbarkeit, darf ich Zeit und Geld und was auch immer opfern. Aber es ist nur seine Gnade. Und wenn ich dreimal so viel reinlegen würde, würde es auch nicht helfen, wenn es gottlos geschieht. Wir haben die Antwort gehört im Katechismus. Zuerst einmal ein Ja auf die Frage, ob wir verkehrt sind. Und dann, es sei denn, wir werden von Neuem geboren. Ich habe mir hier aufgeschrieben, die Gottlosigkeit muss beendet werden. Buße, Umkehr, Vergebung, Wiedergeburt, neues Leben in Christus. Es gibt einen Bibeltext, der das für mich ganz besonders eindrücklich schildert. Wir kennen ihn alle, Jesus und Nikodemus. Und gerade dieser Nikodemus ähnelt uns ja ein Stück, weil er ganz viel weiß. Er kennt die Schrift. Er weiß ganz genau, was da alles steht. Auch die meisten von uns haben schon viele, viele, viele Gottesdienste besucht. Ganz viele Predigten gehört, ganz oft Bibel gelesen. Wir wissen, was da steht. Und was hilft es dem Nikodemus hier zuerst einmal? Erst einmal nichts. Aber er sieht Jesus und er kommt tatsächlich ins Fragen. Und er geht erst einmal heimlich nachts zu ihm. Und dann dieses Gespräch. Ich lese mal nicht alles. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Das ist eine Sache, über die dürfen wir gerne ein bisschen nachdenken. Was hat es mit dieser Wiedergeburt nun auf sich? Ich setze es mal gleich mit der engen Pforte. Das ist der Zugang zu Gott. Ich erkenne, dass ich gottlos bin. Gottlos, also getrennt von Gott. Was trennt uns von Gott? Sünde trennt uns von Gott. Wenn ich nicht bereinigte Sünden in meinem Leben habe, bin ich gottlos, weil ich von Gott getrennt bin. Und was ist der Ausweg? Buße, Vergebung. Ich habe auch mal eine Definition über das Wort Buße gelesen. Zutiefstes Bedauern des Geschehenen und Bekennen. Ich habe gestern einen Begriff gelesen, den wage ich kaum zu sagen, aber ich sage es doch mal. Das Erbrechen der Seele. Buße ist das Erbrechen der Seele. Wenn man sich vor sich selber ekelt, weil man weiß, dass es Gott zuwider ist. Wir haben erst gelesen aus dem Mose, das war, Josef, da als die Frau des Potiphar ihn verführen will, da antwortet er, wie sollte ich so eine große Sünde tun vor meinem Gott? Also er hat jetzt gar nicht unbedingt die Frau vor Augen und Potiphar, sondern gleich sofort Gott. Also wenn er etwas menschlich Falsches tut, weiß er sofort, dass er gegen Gott sündigt dabei. Wenn ich auf Arbeit etwas einstecke, schädige ich nicht nur meinen Betrieb, ich sündige vor Gott. Und wenn mir das bewusst wird, dass ich gegen Gott sündige, dann ist Buße und Umkehr nötig. Ich wollte mit euch nochmal den Begriff Wahrheit definieren, weil das sich an die Predigt vom letzten Sonntag mit Volker anschließt. Da haben wir auch zu Hause drüber nachgedacht. Wir alle haben ein Empfinden unserer Umgebung. Also wir haben unterschiedlich lange gelebt, wir haben unterschiedliche Sachen erlebt, die uns prägen, die unser Gedankengut beeinflussen. Wir haben von außen beeinflusste moralische Vorstellungen und messen daran unsere Umwelt. Also wir sind durch unser bisheriges Leben zu etwas geworden, haben einen Punkt erreicht in diesem Moment und von diesem Punkt aus beurteilen wir unsere Umgebung. Und wir beurteilen auch die Schrift danach. Und genau da ist der Fehler. Das dürfen wir nicht. Gott sagt, sein Wort ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Also unabhängig von unserer Empfindung, von unserem Standpunkt, ist das die Wahrheit. Und nicht die Bibel muss unserer Wahrnehmung angepasst werden, sondern wir sind es, die angepasst werden müssen. Weil nicht wir diejenigen sind, die beurteilen, sondern wir werden beurteilt werden. Und da kommen wir nicht drum rum. Also ich hoffe, ihr merkt, was ich damit sagen will. Es gibt ja auch ganz andere Kulturen als wir. Also unser Moralempfinden ist ja schon durch die Bibel beeinflusst. Auch bei den Leuten, die nicht an Christus glauben, weil das deutsche Grundgesetz sich in vielen Sachen auch an die Gebote hält. Das ist ja der Ursprung der Gesetzgebung. Aber es gibt ja auch zum Beispiel im Islam diese Scharia, die ein ganz anderes Umgehen miteinander befiehlt, wo sich unser moralisches Empfinden absolut dagegen sträubt. Und wenn man es nur menschlich betrachtet, wer will sagen, was ist die Wahrheit? Und das Gute ist, wir brauchen es gar nicht beurteilen, weil Gottes Wort ist die Wahrheit. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und immer, wenn unser Leben nicht mit dem übereinstimmt, was da steht, dann sind wir auf dem Holzweg. So einfach ist das. Der Pastor hat mal, also ich will jetzt nicht hetzen, der Pastor hat mal zu mir gesagt, Nils, aber in der Bibel steht nicht alles. Zum Beispiel, wie ich meine Mikrowelle bedienen muss, steht nicht in der Bibel. Ich sage, ja, das stimmt. Aber alle für uns relevanten Fragen, darauf gibt es eine Antwort in der Bibel. Und wir haben auch, entweder ist es von Mark Twain, ich denke ja, einen Spruch gehört, oder Martin Luther. Nicht die Sachen, die ich nicht verstehe aus der Bibel, bereiten mir Sorgen, sondern die, die ich verstehe. Und wenn wir damit anfangen, das umzusetzen, was wir verstanden haben, dann haben wir allermeist genug zu tun und damit werden wir schon nicht fertig, unser Leben lang nicht. Und wenn Gott gnädig ist und uns noch ein bisschen mehr über den Tellerrand schauen lässt, dann öffnet sich noch mehr Verständnis, dann lernt man größere Schätze kennen. Ich möchte euch zum Schluss noch eine ganz kleine Sache erzählen. Ich habe da vor 2,5-3 Wochen mit Uwe auf einem Berg gestanden, am Rande der Ebene Hamageddon. Und Uwe sagt, guck mal hier, jetzt stellen wir uns hier schon mal einen Stuhl hin und warten ab. Die Zeit wird kommen, dann findet hier die letzte Schlacht statt. Ja. Und dann habe ich mir so vorgestellt, tja, woher wissen die das alles schon? Die Zeit läuft ja für uns wie ein Strahl so ab, ne? Wenn man sich so einen Strich vorstellt und wir sind da irgendwo, sind wir da auf diesem unendlichen Strahl, sind wir. Und Gott ist da oben und sieht den ganzen Strahl von oben und sieht alles auf einmal. Und diese letzte Schlacht, die ist bei ihm schon passiert und er weiß auch schon, wie sie ausgeht und hat uns Bescheid gesagt, wie es endet, er gewinnt. Schon mal vorweggenommen. Und dann standen wir da oben und dann sagt er, du, guck mal, der Johannes, der das damals aufgeschrieben hat, der lebte in seiner Zeit. Der hat, weiß ich nicht, der ist auf dem Esel geritten und hatte vielleicht eine Petroleumlampe, ne, und hat mit dem Gänsekiel geschrieben. Und er hat eine Schlacht gesehen, die mit modernsten Waffen geführt wurde. Er hat wahrscheinlich Kampfhubschrauber gesehen, Düsenjets, weiß ich nicht, was für Technik, und hat versucht, mit seinen Worten diese Sache aufzuschreiben. Und dann kommen so Dinge raus, die uns vielleicht nicht ganz oder konfus erscheinen, wenn er da von irgendwelchen Ungeheuern schreibt. Für ihn waren es Ungeheuer, die er sich nicht erklären konnte. Und das hat mir ein Stück so den Blick für einige Dinge in der Bibel geöffnet. Gott hat damit eine so gewaltige Aufgabe auf sich genommen, dass Menschen aus allen Zeitaltern, allen Kulturen, allen Sprachen verstehen können, was er uns zu sagen hat. Wir Deutschen, die wir technisiert sind, Afrikaner, die im Busch leben, die, weiß ich, wenn nachts Sonne untergeht, dann ist dunkel. Also es ist egal, welchen Bildungsgrad man auch hat. Die Bibel spricht zu uns allen. Und wir hatten auch am Freitag Jugendstunde mit Kalli wieder und es ist da so unendlich viel noch zu entdecken, damit werden wir nicht fertig werden. Damit werden wir nicht fertig. Und ich möchte eigentlich jetzt zum Fazit dieser Sache kommen. Die Frage war ja, ob wir Menschen nun so böse sind, ob wir ohne Gott irgendeine Chance haben. Wir sind zu böse und wir haben keine Chance. Gott sei Dank hat Jesus alles getan. Und dieses Angebot steht immer noch. Kalli sagte am Freitag, Martin Luther hatte mit der Offenbarung große Sorgen, weil da kein Evangelium mehr drin steht. Wisst ihr, warum da kein Evangelium mehr steht? Weil es da zu spät ist. Da ist das Gericht, da beginnt das Gericht. Noch sind wir nicht so weit. Noch steht das Angebot an jeden, kehrt um. Und wenn man ein bisschen in die Welt schaut, dann merkt man, dass es jetzt und heute passiert. Wir stecken mittendrin in der Endzeit. Und keiner von uns weiß, wie lange es noch dauert. Ich habe auch liebe Mitchristen kennengelernt dort. Mit einigen schreibe ich mich jetzt noch. Und man merkt die Verbundenheit in Jesus. Amen.